Jasper, erzähl mir mal, was ist denn in der deutschen Paddelszene? Worauf muss man in diesem Jahr, auf wen muss man achten?
Deswegen sind wir in den Bundestag gegangen und haben uns mit dem Vorsitzenden des Sportausschusses des Bundestages getroffen und haben uns über Paddel unterhalten.
Red Bull,
ja,
taucht irgendwie, wenn man liest, wenn man nachschaut, ja, wenn man googelt, wenn man sich informiert, immer häufiger in Verbindung mit Paddel auf.
Wenn du 10 Leute auf den Platz kriegst, bei mindestens 2, 3 oder 4, löst es, sagen wir mal, den nächsten Schritt aus. Und dann passiert es von alleine, dann muss ich nichts mehr machen.
Der Jasper, der Verführer.
Richtig, ja. Ja.
Paddel Time, der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boom-Sportart im Paddel-Podcast.
Herzlich willkommen, Jasper Ahrens.
Herzlich willkommen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Paddel-Podcast Paddel-Time.
Freunde des Paddelsportes.
Ja.
Mir ist aufgefallen, ich habe in den letzten Folgen, vielleicht liegt das an diesem kleinen Break, ich würdige eigentlich gar nicht mehr deine Rolle. Wir reden viel zu selten.
Oh nein, ich schon wieder.
So ein Spaß. Es war aber immer schön und immer, wenn ich dir zuhöre, wenn du über diesen Sport sprichst. Und ich muss es jetzt sagen, weil ich wieder auf einen Artikel gestoßen bin. Mittlerweile ist es auch schwierig, auf Artikel zu stoßen, in denen nicht dein Name fällt, der Tausendsasser des Paddelsportes. Aber du hast es in der letzten Folge ja gesagt, Pionier, so von Anfang an, fast von Anfang an dabei oder einem sehr frühen Zeitpunkt. Und wenn es irgendwann geschafft ist, wirst du aussteigen. Jetzt habt ihr ja, ich sag jetzt mal, ihr im Paddelsport den nächsten Step gemacht. Eigentlich kannst du wirklich jetzt schon fast aufhören. Paddel meets Bundestag.
Ja. Ach ja.
Da war ja was.
Stimmt.
Da war ja was.
Ja.
Erzähl mal, wie kam's? Also, oder wer war im Bundestag? Warum war Paddel im Bundestag Thema? Wie kam's dazu?
Es kam dazu, es gab eine Kontaktaufnahme. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, von welcher Seite die kam, aber es gab die Überlegung, es gab, glaube ich, eine Anfrage und bei uns gab es die Überlegung, mal darüber nachzudenken, welche Wege eigentlich möglich sind, um den Sport zu fördern, die außerhalb von den Normwegen sind, also Antragstellung beim Sportfördergelder oder sowas oder diese DOSB-Mitgliedschaft oder sowas. Wie wird man als Verband, das heißt dann sportförderwürdig und kann auf institutionelle Fördergelder oder Fördertöpfe zugreifen, wenn man vielleicht anders strukturiert ist als andere Sportarten? Also da mal drüber nachzudenken, ob nicht vielleicht grundsätzlich die Struktur des Paddelsportes eine andere sein kann als von einer Sportart, die vor 100 Jahren gegründet wurde und die auch eben solche Strukturen hat, die sie mitunter ja auch behindern in der heutigen Zeit. Also was so diese, wenn ich mir das angucke, das ist jetzt gar nicht, will nicht schon wieder auf den Tennis eindreschen, aber andere Sportarten haben das auch mit Landesverbänden und diesen ganzen Absprachen und den Schwierigkeiten und diesen ganzen verkrusteten Strukturen an unendlich vielen Funktionären, die die ganze Zeit sozusagen mit sich zu tun haben und eigentlich am Ende, sag mal, kostet sowas ja auch immer Geld. Also die Strukturen kosten Geld und kann man das nicht irgendwie anders machen? Können wir einen direkteren Weg finden, eine politische oder strukturelle Förderung auch zu bekommen für einen Sport, der schneller bei den Spielern oder bei dem Sport selber landet? Und deswegen gab es die Kontaktaufnahme und überhaupt mal den Sport vorzustellen und auch uns als Verband vorzustellen. Deswegen sind wir in den Bundestag gegangen und haben uns mit dem Vorsitzenden des Sportausschusses des Bundestages, dem Frank Ulrich, dem Biathleten, getroffen. Und einer Mitarbeiterin von ihm und haben uns über Paddel unterhalten und auch ein bisschen über Biathlon und haben auch ein bisschen in seinem Büro geschossen mit so einer Biathlon-Waffe.
Wie geschossen?
Aufs Gebäude gegenüber.
Aufs Kanzleramt.
Aufs Kanzleramt. Nee, der hat so eine... ganz lustig, der hat so ein Gewehr mit Laser Ach so, Dings. Okay. Und dann hat er im Büro, hat er so eine Schießscheibe und dann konntest du da so eine Biathlon Geschichte machen. Nee, das war total interessant. Ganz wahnsinnig netter Typ, der sehr viel Interesse am Sport hat und auch, glaube ich, sehr ungewöhnlich zugänglich ist für auch Leute, die nicht unbedingt sein Parteibuch halten. Also er bekannt dafür ist, das sagten auch uns die Mitarbeiter, weil du hast natürlich im Bundestag, musst du natürlich Brücken schlagen zu anderen, egal ob es jetzt AfD, Linkspartei, da gibt's ja links und rechts und alles und die müssen ja irgendwie ein Arbeitsverhältnis haben und es müssen ja auch Dinge entschieden werden und er ist zum Beispiel jemand, sagte uns die Mitarbeiterin, der guckt weniger nach dem Parteibuch, sondern der bringt die Leute auf den Sportplatz und guckt, wie verhalten die sich da, ne? Also der kommt mit Leuten klar, weil er mit denen Sport macht und dann gibt's da eine Ebene und dann kann er mit denen irgendwie Sachen. Und das fand ich als Ansatz irgendwie ganz sympathisch. Und die hatten wirklich auch große Lust, das mal auszuprobieren. Und jetzt sieht es so aus, dass wir uns, ich glaube, im Mai oder Juni, da haben sich bisher, glaube ich, sowas wie 12 oder 16 Leute angemeldet. Da sind die Hälfte, glaube ich, Bundestagsabgeordnete, die andere Hälfte sind Mitarbeiter oder deren Mitarbeiter. Die haben sich angemeldet für einen, ich will nicht sagen Schnupperkurs, aber für so ein einfach ein Paddelspiel, das wir mit denen organisieren hier in Berlin, unweit vom Bundestag, um denen mal 2 Stunden Paddel näher zu bringen und mit denen einfach Paddel zu spielen und dann mal zu gucken, was daraus wird.
Aber du hast gerade gesagt, das Ganze hat ja schon auch einen ernsthaften Hintergedanken beziehungsweise ernsthaften Grund, auch diese Anbahnung von wem jetzt auch immer beziehungsweise diese Kontaktaufnahme, weil machen wir uns nichts vor, natürlich am Ende Förderung, es geht auch um Geld und natürlich wahrscheinlich aber auch ein Stück weit um Akzeptanz. Jetzt nur mal um, Frank Ulrich hat ja auch schon ein gewisses Alter, kannte der Paddel? Oder wie, weil ich stelle mir das so vor, weißt du, so Sportausschussvorsitzender ist ja schon eine Position, ist ja auch schon eine Rolle. Fängt man da bei Null an? Ist das?
Nee, nicht ganz bei Null. Und das ist natürlich auch, da ist natürlich auch so, das merkst du auch, die haben ja nicht umsonst auch einen Stab von Leuten um sich rum. Und dann wird auch kurz gebrieft. Und ich weiß nicht, wie viel er von ganz alleine wusste. Also er war, ich will nicht sagen, er war nicht kenntnisreich oder nicht kenntnisreich, aber er hatte Kenntnisse. Und ihm sagte der Sport was und er hatte den offensichtlich auch schon irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, im Urlaub oder sonst irgendwo. Also er hatte sich schon auch gedanklich damit beschäftigt und sich gefragt, was ist das eigentlich? Und dann hat er wahrscheinlich ein paar Informationen eingeholt oder ein kurzes Dossier gekriegt von einer Mitarbeiterin, um sich auf das Gespräch vorzubereiten. Und war aber, er war vor allem wahnsinnig interessiert und hatte sagen wir mal, dem üblichen, sagen wir mal, der Erklärart, die sonst gerne so Mitglieder des Bundestages in dem Alter auch so entwickeln, eine unglaublich interessierte, wie sagt man das, Kennenlernhaltung.
Also zuhören.
Zuhören, ja, und auch wirklich und Fragen stellen, die echtes Interesse zeigen und nicht, die waren nicht einfach abgespult, sondern du merktest, du sagst dem was, das löst was bei ihm aus und dann fragt er nach. Und so ist ein Gespräch zustande gekommen. Und so haben wir uns über alles Mögliche unterhalten, auch eben über Paddel, aber dann eben auch teilweise über Biathlon, weil es natürlich auch spannend ist, jemanden zu haben, der so erfolgreich war in seinem Beruf, in allen, auf allen Ebenen. Und so. Und da auch zu sehen, dass der, glaube ich, in den Bundestag gegangen ist, weil der wirklich ein Sportfanatiker ist und weil er glaubt, ich glaube, der glaubt ernsthaft daran, dass die Gesellschaft gesunden kann, wenn sie mehr Sport treibt. So, das spürt man dem Typen an. Der ist ein Sportüberzeugter. Und das finde ich ist, das fand ich irgendwie kam bei dem gut raus. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, in welcher Partei er ist, bis ich das hinterher nachfragte. Der ist SPD, ja, genau. Aber ich wusste es wirklich nicht. Das hatte auch überhaupt keinen, das spielte auch irgendwie überhaupt keine Rolle. Ich habe es einfach vorher nicht nachgeguckt, wusste es also nicht und habe dann hinterher gefragt in unserer kleinen Runde, die wir da waren. Also es war ein weiterer Kollege aus dem Paddelvorstand und unsere Geschäftsführerin. Wir waren da zu dritt. Was auch interessant war, weil der Einlass da ist ja auch, du kennst das ja sicherlich, ist ja wie am Flughafen. Mit diesen Schleusen, durch die man da geht und so.
Ich hoffe, ihr hattet keine Schulklasse vor euch. Worst case.
Wir hatten eine, aber die wurden quasi abgeparkt und die hatten einen eigenen. Okay. Und wir wurden erwartet. Da stand jemand, die uns erwartete, und die haben dann ganz schnell unsere Personalausweise genommen und so. Und meiner war auch noch peinlicherweise abgelaufen. Das hat aber keiner gemerkt. Und so, und dann waren wir da. Aber es war spannend zu sehen, wie dieser Apparat so funktioniert in Sachen Sport und wie viel Sport die da auch so treiben und dass die miteinander natürlich auch lauter Teams haben in lauter Sportarten und im Bundestag miteinander Sport treiben und so. Und insofern war so die Idee, für mich ist es so, dass tatsächlich die Sportförderung stand gar nicht so im Vordergrund, sondern das war so ein bisschen, glaube ich, die Akzeptanz ist da schon größer. Einfach nur um sozusagen da auch, ich will nicht sagen, Allianzen zu schaffen in der Politik, aber zu sagen, wir wollen uns als relevanten Verband dafür darstellen und auch mit denen in ein Arbeitsverhältnis kommen und haben auch schon so ein paar überlegt, welche Projekte man so zusammen machen kann und so. Und das ist, glaube ich, für uns als Verband und als Sport wertvoller, als jetzt zu überlegen, weil dieses Thema Sportförderung, da machen wir uns nichts vor, da gibt's Strukturen, und bis die dann sagen, nee, da machen wir es jetzt gar für euch, machen wir es jetzt ganz anders, wird so schnell nicht passieren. Aber
ist das so? Ist das so kompliziert? Weil, ja. Oder ich frage erstmal andersrum. Ich finde das spannend, diese Vorstellung nochmal aufgreifend zur letzten Sendung. Ich finde das ja sympathisch, diese Greenhorns in eurem Verband, diese Funktionäre, die sozusagen diese Position aber auch noch nicht lange haben. Wie bereitet man sich auf so ein Ding im Bundestag dann eigentlich auch vor? Also man muss ja schon so im Kopf so ein bisschen haben, was will ich eigentlich? Also was ist da eigentlich überhaupt möglich? Oder ist es erstmal so ein Kennenlernen gewesen? Oder kannst du jetzt nach dem Termin oder irgendjemand anders bei euch im Vorstand sagen, was überhaupt machbar ist, beziehungsweise was überhaupt auch ein Ziel sein kann, jetzt mal unabhängig von Förderung, geht's, im Endeffekt ist es ja auch wie Lobbyarbeit für den eigenen Verband, so ein bisschen, die man ja auch betreibt. Und das dann so als, du weißt, wie ich das meine, als Anfänger im Funktionärswesen, wie man auftritt und wann man weiß, wann man vielleicht Forderungen oder auf welches Thema man eingeht, habt ihr euch da vorbereitet oder bleibt ihr bei eurem Spirit, den ihr ja auch so ein bisschen habt, einfach, wir machen einfach?
Eher Zweiteres, weil ich auch merke, dass die Art der Denke mir nicht zufliegt und mir auch missfällt. Also ich habe mich ehrlicherweise nicht wirklich darauf vorbereitet auf das Gespräch. Ich hatte mir nur überlegt, darauf verlassen, und das mache ich eigentlich immer bei dem Sport, weil ich denke, das Einzige, was ich, glaube ich, da rausholen wollte, war, deswegen hatte ich das vorgeschlagen, zu sagen, können wir euch auf den Platz kriegen? Weil ich immer glaube, wenn Leute auf dem Platz waren, wenn du 10 Leute auf den Platz kriegst, bei mindestens 2, 3 oder 4, löst es, sagen wir mal, den nächsten Schritt aus. Und dann passiert es von alleine, dann muss ich nichts mehr machen.
Der Jasper, der Verführer.
Richtig, ja. Und wenn wir die alle da hinkriegen, wenn wir 16 Leute, wenn wir 8 Bundestagsabgeordnete auf den Platz kriegen, dann wird bei 2 hinterher so sein, dass die wieder spielen wollen. Oder bei 3 oder bei 5 oder auch bei 8. Dass die alle weggehen und sagen, ja, war ganz nett, aber das muss ich nicht haben, habe ich bisher nicht erlebt bei dem Sport und ist auch, glaube ich, die Erfolgsformel von genau diesem Sport. Und deswegen verlasse ich mich auch darauf, dass das besser funktioniert, als wenn ich große Reden schwinge oder postuliere, was alles möglich ist oder was alles toll ist an dem Sport. Ist eigentlich das, lass sie spielen und der Rest ergibt sich. So.
Und du hast jetzt gerade das Thema Förderung angesprochen. Kann man das irgendwie mal leicht verständlich erklären, was überhaupt aus der Politik möglich ist? Also, oder sind das alles so jahrelange Wege, um überhaupt irgendwo anerkannt oder in so einen Topf reinzukommen? Weil das sind ja auch immer so Sachen, die hört man oder liest man einfach nur, aber eigentlich weiß der Otto Normalverbraucher auch gar nicht. Also, was hat ein Sportverband eigentlich mit der Politik oder was kann er sozusagen aus der Politik überhaupt bekommen?
Ja, das ist, ich weiß es ehrlich gesagt auch ganz wenig. Es gibt Leute, die sich damit wirklich auskennen, ne? Und das tue ich nicht. Ich kenne mich nicht gut damit aus. Ich weiß nur so ein paar Basics. Das zum Beispiel, oder anders, ich habe ein interessantes Gespräch mitbekommen im letzten Jahr, als diese German Open waren in Düsseldorf. Hatte der Deutsche Tennisbund, glaube ich, für 2, 3 Tage eine Loge angemietet, um da vor Ort zu sein. Die waren dann nur nie vor Ort, aber die hatten zumindest die Loge schon mal angemietet. Und dann waren sie aber an einem Tag, sie waren vor allem nicht da, als unsere deutschen Spieler spielten, aber am nächsten Tag haben wir uns dann mit denen getroffen und dann waren sie auch am Vormittag mit jemandem vom DOSB da und hatten dann gesagt, ja, die hätten ja auch dann mal gefragt, was so Förderung angeht, weil sie wollten irgendwie Förderung haben für dieses Turnier. Und da sagte aber die DOSB-Mitarbeiter, nee, der Sport sei ja noch nicht sportförderwürdig. Obwohl, ne, das im, ich weiß nicht, im Fernsehen übertragen wurde, da waren 3000 Leute in der Halle und mehrere Verbände buhlen um die Vorherrschaft in diesem Sport und so. Und ich glaube, also das, was wir nur kennen, ist, dass diese, um wirklich in die Sportförderung reinzukommen, um auch zum Beispiel in der Trainerausbildung Förderung zu bekommen und in der Jugendarbeit und so weiter, musst du Mitglied sein im DOSB. Und dafür gibt es bestimmte Voraussetzungen. Du musst eine bestimmte Anzahl an Landesverbänden haben, du musst eine bestimmte Anzahl an lizenzierten Spielern haben und, und. Die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber so wir sind auf dem Weg dahin, aber wir sind da noch nicht.
Aber dann doch wieder gefangen in einer größeren,
sagen wir mal, Verbandsmatrix. Richtig, und das ist auch das Problem, was ich damit habe, ehrlich gesagt, zu sagen, wir müssen also Strukturen bauen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Hm. Denn ich zum Beispiel, die Vorstellung, wenn du jetzt Landesverbände aufbaust, die musst du ja auch finanzieren. Dann hast du plötzlich irgendwie bis hin zu 16 Landesverbänden und die musst du ja irgendwie bezahlen. Die Arbeit musst du ja bezahlen. Das heißt, die Lizenzeinnahmen, die wir jetzt haben, die musst du dann irgendwann durch 16 teilen, weil du ja auch die Landesverbände und noch den Bundesverband bezahlen musst. Und dann hast du genau das gleiche Problem, was der Tennisverband hat. Dass er pleite ist oder annähernd, ich will jetzt nicht sagen, aber dass er kein Geld hat und eigentlich nichts machen kann. Und einzelne Landesverbände, die mehr oder weniger stark sind, je nachdem, wie viele Spieler da sind und wie viele Einnahmen die über Lizenzen haben und so weiter. Und wir schaffen im Grunde genommen die gleichen Probleme. Deswegen überlegen wir ja, das irgendwie anders aufzustellen. Eine andere Struktur zu finden, da haben wir uns auch dazu verabredet, wirklich mal gemeinsam als Verband oder als Verbandskopf sozusagen darüber nachzudenken, wie kann man den Sport so aufstellen, dass die Mittel, die reinkommen und die Strukturen, die wir haben, wirklich auch eins zu eins immer gleich umsetzbar sind, dass wir auch handlungsfähig bleiben, weil im Moment ist es super, wir sind 7 Leute, unsere Kommunikationswege sind kurz, ganz vieles, was passiert, wird in der WhatsApp-Gruppe entschieden, auch wichtige Themen, ne? Dann werden die Argumente vorgetragen, am Ende gibt's eine Abstimmung und dann entscheiden wir halt. Und wir brauchen nicht Parteitage und Arbeitsgruppen und ewige Prozesse dafür. Und das wollen wir ehrlich gesagt auch beibehalten. Wir wollen da nicht von weg. Und wir wollen verhindern, dass wir jetzt deswegen auch halt diese Kontaktaufnahme, um mal vorzuführen mit der Politik, gibt's auch Möglichkeiten fernab von diesen, sagen wir, erprobten und nicht immer erfolgreichen sportpolitischen Strukturen, einen Sport zu begleiten oder auch aufzubauen und dann zu führen.
Ja, spannend. Wie gesagt, das gehört dann auch wahrscheinlich zu den Wegen, bei denen man irgendwann vielleicht dann auch aus Überzeugung sagt, die gehen wir nicht, sondern wir bleiben bei unserem Weg, wir gehen unseren eigenen Weg weiter. Vor allem, und das ist der Bogen zum nächsten Thema, wenn eben dann vielleicht auch immer mehr oder immer neue, wie soll man das doch, das kann man schon sagen, also eine der größten weltweiten Sportsponsoren, vielleicht jetzt auch auf diesen Sport, auf Padel aufmerksam wurde. Oder ich habe mich einfach vertan, aber Red Bull taucht irgendwie, wenn man liest, wenn man nachschaut, wenn man googelt, wenn man sich informiert, immer häufiger in Verbindung mit Padel auf. Ist das so? Hat Red Bull, und das muss man ja nochmal für all diejenigen, die meisten Sportbegeisterten werden ja es ja wissen, das geht ja weit über Fußball und auch über Formel 1, das sind natürlich mittlerweile so die Exponierten, aber Red Bull hatte ja auch für sich so als DNA eigentlich am Anfang so Sportarten finden, sogar Sportarten oder Events zu kreieren und daraus Marken zu machen und eigene Marken zu machen und so ein bisschen auf den Mainstream im Sport so ein bisschen auch, wie sagt man? Ich will jetzt das Schimpfwort nicht, du weißt.
Ja, also, dass was man das, zu machen darauf.
Genau, was zu machen darauf, sondern sein eigenes Ding zu finden. Wie ist das bei Padel? Also taucht Red Bull da wirklich irgendwie jetzt auf oder spielt da eine Rolle? Oder kommt mir das jetzt nur so vor?
Nee, also genauso wie du es wahrnimmst, ist es auch. Sie tauchen jetzt auf. Wo sie dann damit hingehen, weiß, wird man sehen müssen. Also das, ich glaube, das Einzige, was, sie sponsern jetzt Spieler. Und zwar auch so, wie sie es auch in anderen Sportarten machen. Sie nehmen dann nicht die Nummer 10 der Welt, ne? Sondern sie schöpfen oben ab und gehen von oben nach unten. Und nehmen halt die besten Spieler der Welt, Männer wie Frauen, und sponsern die. Und das führt dazu, dass der erste Anfang ist dann, dass jemand wie Juan Lebron und dann irgendwann sein jetzt ehemaliger Partner Alejandro Galán, die haben sich gerade getrennt, übrigens großes Drama in der letzten Woche.
Oh Gott.
Da müssen wir übrigens über Spielerpaare müssen wir auch mal wieder sprechen.
Ja, also das steht hier sogar.
Ja. Jedenfalls, die wurden beide gesponsert, Bea González als Spitzenspielerin der Frauen und so weiter. Und Juan Lebron geht immer mit einer Red Bull-Dose auf den Platz. Im Padel gibt es ja so einen Einlauf, so ein bisschen wie im Basketball, ne? Mit so Licht geht aus, ein Spot geht an und dann kommt der Großsprecher und sagt, auf den Platz kommt die Nummer 1 der Welt und da, Juan El Lobo Lebron, und dann geht Musik an und hier Feuerwerk geht auf, ne? Er kommt auf den Platz und dann hält er immer eine Red Bull Dose und bevor er spielt, setzt er sich immer erstmal hin und trinkt publikumswirksam, kamerawirksam aus der Red Bull Dose und stellt die dann weg. Und das hat man gesehen, als das anfing, weil wir hatten irgendwann mal Gespräche auch vor ewigen Zeiten, wir selber auch mit denen, als wir die World Paddle Tour nach Deutschland holen wollten. Und da hatten die noch gesagt, nee, machen sie nicht. Sie machen nur wirklich eigene Sportarten. Sie wollen, und wenn, wollen sie den Sportart sozusagen komplett haben und auch komplett steuern und so weiter, wie der sich entwickelt, und haben eigentlich kein Interesse. Dann haben wir die einmal dazu gekriegt, uns so ein bisschen zu sponsern mit dem DJ und Getränken, als wir das Bundesliga-Finale in Leipzig vor 3 oder 4 Jahren veranstaltet haben. Und das war es aber auch. Und jetzt kam aber nach und nach, merkte man, dass die so in Spanien anfingen, halt Spieler zu sponsern. Und jetzt ist es so, die große Nachricht eigentlich für dieses Jahr war, dass die Premier Padel Tour, die läuft auf Red Bull TV.
Die Premier Padel Tour, muss ich jetzt einmal noch mal kurz...
Die Premier Padel Tour ist die Nachfolgeorganisation der World Padel Tour. Das ist quasi die wesentliche Profitour im Padel, die vom sanktioniert wird vom Internationalen Padelverband, vom Weltverband und wo, sagen wir mal, die besten 50 Spieler der Welt alle antreten. Also das ist quasi die beste, die spielstärkste Tour in Sachen Padel auf der Welt. Und die heißt in diesem Jahr, oder die heißt ab jetzt Premier Padel. Das ist eine Firma, die ist finanziert von der Qatari Sports Invest zusammen mit dem internationalen Verband. Und die haben die Rechte von der World Padel Tour übernommen. Die haben die World Padel Tour gekauft und umbenannt und veranstalten jetzt eigene Turniere. Diese Turnierreihe, das Streaming wird bei Red Bull TV stattfinden. Und diese Rechte haben sie quasi weltweit eingekauft für angeblich auch sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, die Fernsehrechte liegen weiter bei Sky oder bei Wow oder wie das jetzt heißt. Das so wie im letzten Jahr. Und aber die Streaming-Rechte, die liegen dann bei Red Bull TV. Wofür, was natürlich auch ein erster Schritt ist, da wirklich auch, das machen die natürlich nicht, wenn sie vorhaben, das nur mal so für ein Jahr auszuprobieren. Insofern ja. Und wir hören auch schon aus Red Bull Deutschland, dass es so Interesse gibt, bestimmte Dinge zu tun. Aber in welchem Ausmaß, ob die das dann so, bisher haben sie es ja immer geschafft, sich am Ende durchzusetzen und auch wirklich dominant zu werden in dem Sport, in dem sie antreten. Insofern kann man nur erwarten, dass das wahrscheinlich im Padel auch so wird, ja.
Ich sehe
mich auch schon in dem Trikot, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir wollen jetzt nicht abdriften. Ich hab ja eine, also was den Fußball angeht, habe ich ja eine hohe Aversion gegen Red Bull.
Ja.
Da bin ich einfach Romantiker.
Ja.
Bei den restlichen Sportarten ist es mir egal. Formel 1 interessiert mich nicht. Und die anderen, das habe ich mir früher wirklich gerne angeschaut, diese Extremsportarten, die ja dann von Red Bull gepusht wurden oder auch wirklich überhaupt teilweise erst etabliert oder sogar erfunden wurden.
Ja, so Turmspringen und so, ne?
Also ja, und da waren ja auch mit Motocross und alle waren wirklich mega Sachen dabei. Aber ist das dann auch so wie so eine Verheißung? Also wenn dann so eine Marke wie Red Bull und man weiß, was sie schon gemacht haben und wie sie eigentlich dann im Sponsoring und dann auch auftreten, ist das dann für jemand, für dich, der so ein bisschen dann auch so die süße Blüte riecht? Also, oder?
Nö.
Nein?
Nö. Wirklich nicht. Nee, weil ich, also im Moment ist es so, dass ich das Gefühl habe, wenn es die nicht sind, macht es ein anderer. Also der Sport ist im Moment super attraktiv für alle möglichen. Und die
aber
Leute,
mehr als Red Bull, also was Sport angeht.
Nein, nein, ist natürlich nicht. Auf der anderen Seite, das hat natürlich auch die Medaille eine andere Seite auch. Und die ist natürlich so, Red Bull macht es nicht und sagt einfach, ihr habt ja unser vieles Geld und macht damit mal, was ihr denkt, was richtig ist. Sondern so nach dem Motto, wer zahlt, bestimmt die Musik, wie mein Vater früher immer gesagt hat. Die werden kommen und sagen, wir machen das. Und ab sofort wird das auch so und so laufen. Das Datum wird dann sein, die Startzeiten werden so sein, die Finalzeiten werden so sein, die Übertragung dahin, die werden so und so ablaufen und so weiter. Die geben dann alles vor. Und das ist natürlich auf allen Ebenen, also sowohl auf internationaler Ebene, aber auch national natürlich, wenn sie anfangen, werden sie es natürlich genauso machen. Und das ist für den Sport ist natürlich das Geld und die Struktur, die es mit sich bringt, sicherlich erstmal gut, also zumindest für den Profisport. Für den Breitensport muss man gucken, wie viel Sinn das macht. Weißt du, also was gibt man dafür ab? Beim Fußball sehe ich es nämlich ähnlich. Also sagen mal die, ich fände es auch so ein bisschen so wichtig ich es finde, dass man große Sponsoren hat, um Bundesliga, um Turniere und so weiter auch zu finanzieren, ist es am Ende so, dass es, wenn es zu dominant wird, verliert natürlich auch das Regionale seinen Charme und verlieren natürlich auch die einzelnen Vereine an Bedeutung. Und am Ende hat es auch immer das Zeug dazu, den Sport unattraktiv zu machen und zu killen. Und insofern muss man sich das genau angucken, was ist für den Sport gut und was nicht und wo macht eine Zusammenarbeit Sinn. Erstmal grundsätzlich gesprochen ist es gut, wenn jemand wie die kommen und was machen wollen, ganz klar.
Ja, wir werden das nochmal, oder ich werde das nochmal versuchen. Ich habe nämlich Oliver Minzlaff, also der mittlerweile Gesamtsportverantwortlicher ist bei Red Bull, ja. Der ja vorher bei RB Leipzig in verantwortungsvoller Position war. Er musste sich ja jetzt auch um den Formel-1-Skandal um Christian Horner kümmern und extra nach Saudi-Arabien geflogen. Kenne ich noch aus dieser Leipziger Zeit, weil ein ehemaliger Kollege von mir aus dem Journalismus, der ist sozusagen, hatte damals die Seiten gewechselt, ist zu RB gegangen und war einer seiner engsten Mitarbeiter und so kam so ein bisschen der Draht damals. Das würde ich gerne mal versuchen. Also ich glaube, über Florian würde das funktionieren, wenigstens mal so eine Art Einschätzung. Versuche ich mal für die nächsten 1-2 Wochen vielleicht hier irgendwie so als Nachricht von Oliver Minzlaff mal zu bekommen, was Red Bull eigentlich vorhat in diesem Sport. Super. Weil er ist ja wirklich, das muss man sagen, als Typ, der ist ja nicht nur ein Asket, sondern ja wirklich extrem sportbegeistert, macht ja auch sehr viel Sport. Natürlich ist es am Ende eine rein ökonomische Entscheidung, so kennt man das Unternehmen. Aber irgendwie wäre das ja irgendwo, wo man auch von außen sagt, das passt ja. Also das hat ja dann auch was mit Lifestyle,
total,
auch mit,
absolut,
wenn du dir die Plätze irgendwie auch anschaust, also das Ganze drumherum, wenn sich das vielleicht auch noch ein bisschen verändert oder auch ein bisschen entwickelt, ist es ja was, was wahrscheinlich extrem gut matchen würde.
Würde ich auch sagen. Also viel besser geht's nicht, würde ich auch sagen. Also der Sport ist spektakulär genug, ist dynamisch in der Entwicklung und so, alles glaube ich Sachen, die wollen. Und insofern glaube ich auch, dass ich verstehe, warum die kommen. Ich verstehe auch, was die glaube ich vorhaben. Du kannst ihn ja auch mal fragen. Vielleicht hat er auch Lust, bei uns im Podcast darüber Auskunft zu geben.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht die Latte weiß gleich so hochhängen, sondern ich lasse das lieber weiter unten und alles, was drüber hinausgeht, okay, ist gut. Aber ansonsten würde mich wirklich bei ihm einfach mal interessieren, weil ich mir sogar auch sehr gut vorstellen könnte, dass er selber wahrscheinlich begeisterter Spieler ist. Wie gesagt, ein extrem begeisterter Sportler. Also Thema Frank Ulrich, das macht ja dann auch schon mal eine Menge aus.
Total.
Offenheit für eine Sportart und auch zu sehen, was in der Sportart möglicherweise
bei mir ist es so, dass ich die allermeisten Sportarten von Red Bull nicht könnte. Also ich bin wirklich darauf festgelegt. Wenn
du hast einen Führerschein.
Ja, ich könnte nicht Formel 1 fahren. Ich würde im Leben nicht von so einem Turm springen.
Wahnsinn.
Auch diese Fliegergeschichten, die machen, vergiss es. Und Fußball kann ich auch nicht spielen. Also insofern, beziehungsweise
Du bist ja schon wieder Pionier. Bist ja schon wieder Jasper Ahrens im Pionier.
Nee, Jasper Ahrens Loser, weil ich entgegen allen anderen Deutschen, ich mag Fußball nicht.
Nein?
Nee, ich mag, also was heißt, ich mag es nicht, ich habe auch früher mal so aus Spaß gekickt, aber es ist so, mich lässt es in gewisser Weise kalt und je älter ich werde, desto weniger Interesse habe ich am Fußball.
Ja, das merke ich auch bei mir.
Und die letzte WM war sogar so, dass ich mich wirklich aufraffen musste, nochmal das Finale zu gucken und so. Und ich merkte, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie interessiert es mich nicht mehr.
Und aber auch das, wie gesagt, etwas, was wir beobachten werden, mal sehen, vielleicht kriegen wir da auch ja mal aus dem Unternehmen eine Einschätzung, aber finde ich mega spannend. Also ja. Was kann dieses Unternehmen möglicherweise dann auch nochmal an Schub bringen,
ja,
und an Leistung bringen. Und dann, ich hatte mir eigentlich noch mehr aufgeschrieben, aber lass uns noch zum Abschluss ein Thema, du hast es gerade schon angedeutet, ich möchte aber nicht auf die internationale Szene eingehen, sondern wir sind ja auch ein deutschsprachiger Podcast. Jasper, erzähl mir mal, was ist denn in der deutschen Padel-Szene? Welche neuen Gesichter gibt es? Welche neuen Spielerinnen, welche Spieler? Was ist jetzt, wir haben 5 Monate Pause fast. Was,
ja.
Worauf muss man in diesem Jahr, auf wen muss man achten?
Also
außer auf dich natürlich.
Ja, auf den wiedererstarkten Jasper, zukünftiger Europameister der so. Senioren, Weltmeister am Ende, Weltmeisterschaft. Oh Gott, das habe ich durcheinander gekriegt. Lass mich kurz überlegen. Also an der Spitze hat sich gar nicht so viel getan. Wir haben weiterhin Matthias Wunner und Johannes Lindmeier sind Nummer 1 in Deutschland. Die Saison hat natürlich jetzt auch eine kurze Pause gehabt. Diese Pause haben die genutzt, zusammen mit meinem Vorstandskollegen und Freund Christian Böhnke.
Barcelona?
Ja, die sind nach Barcelona gegangen und mal haben da quasi die Padel-WG aufgemacht und sind beim Nationaltrainer Juan Alday für 3 Monate zusammen noch mit ein paar anderen. Ich glaube, die sind insgesamt 6 Leute oder sowas und haben sich da zusammengefunden, um wirklich mal über einen längeren Zeitraum systematisch zu trainieren, um den Anschluss so an die europäische, ich will nicht sagen Spitze, aber so um in dem Bereich einfach näher an die richtigen Profispieler heranzukommen. Und bin total gespannt, was dabei rauskommt. Also sehr spannendes Projekt, finde ich. So, und dann muss man mal gucken, der Trainer ist super, die Spieler sind alle hoch motiviert. Und dann wird man mal sehen, was hinterher so bei den ersten, speziell bei den internationalen, bei den FIP-Turnieren, ob sich das irgendwie ablesen lässt, was die da geschaffen haben. Also das ist spannend. Bei den Frauen dominieren nach wie vor Vicky Kurz und Denise Höfer. Die sind auch mittlerweile einfach sehr viel nicht mehr in Deutschland und spielen irgendwo anders. In Deutschland selber, was gibt es da? Gab es gerade letztes Wochenende gab es die Sichtung für die Damen-Nationalmannschaft. Also weil ja auch eine EM, glaube ich, dieses Jahr ansteht, wurde für die Damen ein Sichtungsturnier gemacht, das ausgespielt wurde. Bemerkenswert dabei war, dass eine Tennis-Profi-Spielerin, jetzt angefangen hat, vor 4 Monaten Padel zu spielen, die ist jetzt ins Finale gekommen bei dem Turnier und hat das aktuelle Nummer-2-Paar in Deutschland auf dem Weg dahin geschlagen. Und da wird spannend sein zu sehen, wie die sich entwickelt, aber die spielt nach 4 Monaten so, dass sie wahrscheinlich so die dritt- oder viertbeste Spielerin gerade in Deutschland ist. Und wenn die noch weiter so weitermacht, dann wird die an der Spitze angreifen und dann könnte es sozusagen spannend werden in dem Jahr. Was haben wir noch?
Gab es irgendwelche Wechsel, irgendwelche entscheidenden oder wichtigen oben in der Spitze, was die Paare angeht? Oder?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Bisher, ich glaube, das ist aber auch noch nicht, weil die Saison auch wirklich noch nicht so richtig angefangen hat. Kann man bisher noch nicht sehen. Das wird man, glaube ich, dann sehen, wenn die ersten so GPS 1000 und 1500er Turniere angefangen werden. Was wir gemacht haben allerdings, das ist noch vielleicht spannend aus für die Zuschauer oder für die Zuhörer und dann auch hoffentlich zukünftig Zuschauer, sowohl für unseren Podcast als auch für die Turniere. Wir haben wieder ein Agreement gemacht jetzt mit Sport Deutschland und so ein bisschen ausgeweitet. Das heißt, wir werden die Top-Turniere wieder streamen und zwar in noch größerer Qualität, also mit mehr Produktionsaufwand. Die Top-Turniere, die Bundesliga-Spieltage und Finals und auch dafür sorgen, dass die zweithöchste Kategorie, die GPS 1000er, dass die auf dem Kanal bei Sport Deutschland dann auch immer zu sehen sein werden. Und da wird es dann einen Kanal geben, wo alle relevanten deutschen Turniere stattfinden.
Wann geht's da los? Wann ist das ungefähr?
Ich glaube, im April ist das erste Turnier, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay, also wir sind eigentlich
kurz davor. Ja. Ich würde sagen, in den 3 bis 4 Wochen oder sowas das erste.
Das müssen wir jetzt rausschneiden.
Ja. Genau. Wir sind, genau. Also jetzt geht's los.
Genau. Jetzt so langsam geht's los.
Ja.
Jasper, das war's.
Auch schon wieder?
Ja?
Ja.
Fast 40 Minuten. 35 Minuten. Es war wieder sehr schön mit dir.
Ja, mit dir auch. Mit niemandem ist es so schön wie mit dir.
So, wir hören das nächste Woche wieder. Dann sprechen wir wieder mal mehr über dich und dich deine Rollen und deine vollen Taschen. So, lass dir gut gehen, bis nächste Woche.
Ja, ich kann kaum aufstehen. Merkst du das?
Liebe Grüße an alle.
Bis dann.
Ciao.
Paddle Time, der Paddle-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.